Es war eine interessante Erfahrung, im Lobpreis zu stehen, den Text zu hören, wir singen dir ein Loblied und nicht singen zu dürfen. Ich musste mich ein paar Mal bremsen und dann habe ich einfach, statt zu singen, es als Gebet gesprochen. Und das hat mich auch schon auf mein Thema gebracht für heute. Wir können singen mit unserem Mund. Und das sind Lippenbekenntnisse. Und genauso können wir im Herzen anbeten, ohne dass wir das Lied singen. Und was denkt ihr, was ist wertvoller vorm Thron Gottes? Das Herz. Also ist es ja gar nicht so eine dramatische Einschneidung, wenn wir nicht singen dürfen, sondern ich würde sagen, es ist jetzt eine Herausforderung, das Echte rauszulassen. Und das trennt es auch voneinander und das ist auch gut so. Ich möchte mich heute nochmal wieder mit dem Thema Jesus nachfolgen, mit euch auseinandersetzen. An Jesus glauben oder Jesus nachfolgen, habe ich mal die Überschrift genannt. Und ich beziehe mich auf den Auftrag von Jesus an uns in Matthäus 28. Und was ich auch interessant finde, kann ich vielleicht im Vorfeld sagen, wenn ihr mal an die Bergpredigt denkt und die Speisung der 5000, Jesus sprach vor großen gefüllten Hallen oder Open Air, war ja nicht in der Halle, aber heute wäre das ein Fußballstadion voll. So viele Menschen haben ihn gehört und haben das Evangelium gehört. Und was ist übergeblieben davon? Am Ende, als Jesus in den Himmel gefahren ist, waren 120 im Obergemach eingeschlossen. Das war quasi das, was aus den 3 Jahren Evangelisation übergeblieben ist. Und noch enger ist der Kreis der Vertrauten seiner Freunde, ehemals 12, nachher waren es dann noch 11, weil ja Judas einen anderen Weg gegangen ist. Und wenn man das mal so in Relation sieht, Speisung von 5000 und 11 bleiben über, das ist eine ziemlich magere Quote. Und Jesus hat auch das Gleichnis von dem vierfachen Acker nicht umsonst gesagt, weil auch da gilt, von 100%, die gute Botschaft hören, bleibt es bei 25 hängen, bei den anderen 75 wird es auf die eine oder andere Art und Weise verloren gehen. Und das ist auch eine geistliche Realität, das erleben wir auch in der Gemeinde. Nicht jeder, der zum Glauben an Jesus kommt, dringt auch durch und bleibt auch dran und bis zum Ende. Und eigentlich, es kommt nicht darauf an, wie wir starten, es kommt darauf an, wie wir den Lauf laufen bis zum Ende. Und gerade da in herausfordernden Zeiten ist es einfach wichtig, dass es nicht eine Eintagsfliege ist, sondern dass das ein neues Leben in uns entwickelt hat. Weil sonst werden wir die Zeiten, in denen wir jetzt sind und die auch noch mit Sicherheit noch schwieriger werden, da muss man nicht großer Prophet für sein, um das vorherzusehen. A, steht es in der Bibel und B, ist es ganz eindeutig, was im Moment in der Weltwirtschaft passiert, wird einen riesen Ruck geben und eine große Veränderung werden für uns alle. Im Westen, im reichen Westen genauso wie in den Entwicklungsländern. Also es kommen Veränderungen, es kommen Zeiten und wichtig ist, dass wir ein gutes Fundament haben, damit wir wissen, für was wir stehen. Und so gab uns Jesus in Matthäus 28 einen Auftrag. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also der Auftrag an die Jünger war, geht hin, seid unterwegs, seid bereit und macht alle Nationen zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren. Also seid unterwegs, bringt die Botschaft und macht alle Welt, also quasi jeder Mensch, mit dem wir in Kontakt kommen, macht zu Jüngern. Nicht macht zu Gläubigen, sondern macht zu Jüngern. Tauft sie und lehrt sie. Also bleibt in der Lehre der Apostel auch nachher. Ne? Wir müssen einfach in der Lehre bleiben. Nicht einfach nur einmal sagen, ja, Jesus war ein guter Mann. Das finde ich super, das möchte ich auch. Sondern bleibt in der Lehre und bewahrt, was ich euch geboten habe. Und dann ist auch die Verheißung, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das heißt, wenn wir dranbleiben, bleibt Jesus auch an uns dran. Und das ist einfach der Unterschied zwischen Gläubigen und Jüngern. Weil wenn ihr mal rumfragt, glaubst du an Jesus? Das sagen viele ja. Das sagen sogar die Moslems, das sagt sogar der Teufel. Aber sind das dann Christen? Und Christen sind nämlich nicht die, die glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, sondern die, die ihm nachfolgen. Das ist ein Unterschied. Selbst der Teufel weiß, dass Jesus der Sohn Gottes ist, aber der Teufel ist kein Christ, er ist kein Nachfolger. An einer anderen Stelle im Matthäusevangelium, vorne im Kapitel 7, Vers 21, sagt Jesus: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Aha. Also wer? Wer wird hineinkommen in das Reich? Wer den Willen des Vaters tut, des himmlischen Vaters, von Gott, wer Gottes Willen tut. Aber wie kann man den Willen des Vaters tun? Und wie kann man erkennen, was der Wille des Vaters ist? Nun, man muss sich damit beschäftigen, man muss den Vater kennenlernen. Und wie kann man das tun? Durch das Bibellesen, durch das Wort Gottes. Das sind die Wahrheiten aus dem Wort Gottes, sich die aneignen, täglich und zu seinen eigenen Wahrheiten machen. Das heißt, sich auch wirklich damit auseinandersetzen, das Ergründen, Querverbindungen lesen, gute Begleithefte vielleicht dazu nehmen, also sich wirklich auch mit dem Willen des Vaters auseinandersetzen, indem man sich mit seinem Wort beschäftigt, tief eintaucht, bis es zu meiner eigenen Wahrheit wird, bis ich verstehe, was dahinter steht, bis ich damit übereinstimme. Und weiter, das hört nie auf. Ich entdecke eigentlich jeden Tag irgendwas Neues in der Bibel, obwohl ich die Stellen oft schon ganz oft gelesen habe und sogar markiert habe. Und trotzdem ist immer noch wieder neue Wahrheit drin, weil das ein lebendiges Wort ist. Und einen anderen Zugang zum Willen des Vaters ist das Gebet. Und da hatte Harald heute Morgen auch schon was gesagt. Wir können natürlich beten, indem wir sagen, Herr, hier ist meine Liste und ich brauche dies und das und das und das und hier ein Problem und der hat noch ein Problem. Aber erfahre ich da den Willen des Vaters? Also beten heißt Kontakt haben und zuhören. Wir können auch die Bibel beten. Es gibt ganz viele Passagen in der Bibel, die wir wirklich auch gut über unserem Leben beten können. Und ganz oft ist, Herr, lehre mich erkennen, lehre mich verstehen. Das sind Gebete, wo wir um den Willen des Vaters fragen. Wir haben in ihm das neue Leben. Im Römer 6, Vers 4 steht, denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Das heißt, wie wir früher waren, das ist gestorben und mit Jesus begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Es ist nicht automatisch, hier steht, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Dafür müssen wir erstmal uns damit auseinandersetzen, dass das Alte wirklich gestorben und begraben ist, dass die alten Anteile von früher nicht einfach weitergehen und wir nehmen jetzt noch Jesus mit oben drauf, sondern wenn wir uns entscheiden, Jesus nachzufolgen und uns auf seinen Namen taufen lassen, dann stirbt quasi unser altes Leben ab. Wir sagen, das ist Vergangenheit, wir gehen einen neuen Weg und dann starten wir ein neues Leben mit Jesus. Und ja, heute Morgen möchte ich hauptsächlich das dritte Kapitel im Kolosserbrief mit euch durchgehen. Ich weiß nicht, ob wir es an der Wand haben, aber ihr könnt einfach mal Kolosser aufschlagen, Kapitel 3. Ich werde das dann mit euch gemeinsam lesen, weil dieses ganze Kapitel beschäftigt sich mit dem neuen Leben. da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurdet, sucht Christus, der zu Rechten Gottes im Himmel sitzt. Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Genau. Ich habe neues Leben, weil die so spricht wie ich, aber auch nicht so ganz oberflächlich ist. Also da wir mit Christus zu dem neuen Leben auferweckt wurden, müssen wir jetzt Jesus suchen. Und das habe ich eben schon gesagt, suchen ist Gemeinschaft haben mit ihm in seinem Wort und im Gebet. Und Gebet ist einfach sich auch aussondern, sich Zeit nehmen, still werden, zu sagen, hier bin ich, was möchtest du heute mir klar machen, was möchtest du heute mit mir tun, was möchtest du heute mir zeigen, das ist Suchen. Das ist auch kein Ritual, sondern das ist wie, ja, wie in einer Familie, ne? Wie in einer Ehe, wie in einer Freundschaft. Man ist verabredet und genießt die Zeit miteinander. Man sucht sich, man lernt sich kennen. Und im zweiten Vers steht, denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Und das finde ich im Alltag echt eine Herausforderung. Wie oft sind wir in weltlichen Gedanken? Was muss ich noch erledigen? Was muss ich einkaufen? Wie geht dies? Wie geht das? Was ist mit den Kindern? Und in all dem immer wieder Jesus suchen, den Fokus zurück auf ihn bringen, sich auf ihn konzentrieren. So kommen wir mehr und mehr in das neue Leben. Vers 3, denn ihr seid gestorben, als Christus starb, und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Das wahre Leben ist das, was wir in Jesus haben. Das andere ist das vergängliche Leben, aber das echte, das wahre, das ist in Gott verborgen. Wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Wenn dann, ne? Wenn Christus unser ganzes Leben ist, dann wird das auch irgendwann sichtbar werden, nämlich dass seine Herrlichkeit an uns auch erkennbar wird. Und das wünsche ich mir auch schon jetzt, nicht erst, wenn Jesus wiederkommt und wir in diese Herrlichkeit rübergehen, sondern dass mehr und mehr er mein Leben ist und an meinem Leben seine Herrlichkeit sichtbar wird. Und deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt in euch abtöten. Das sind Schwächen. Jetzt kommt eine Aufzählung. Das gehört nicht mehr zu uns, wenn es vorher zu uns gehört hat. Nicht alles ist für jeden, aber das sind Dinge, die gehören nicht zu denen, die zu Jesus gehören. Haltet euch fern von Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften. Also die ganze Palette der Unmoral. Zügellosigkeit ist, wenn man sich einfach gehen lässt. Falsche Leidenschaften sind Süchte, Abhängigkeiten, die Welt lieben so allgemein. Ne? Da kann alles Mögliche drin sein. Fernsehsucht, Computersucht, Zocken, Geldspiele, Glücksspiele, Partys machen, feiern, also so das, was die Menschen ohne Jesus machen. Wenn das uns beherrscht, das darf nicht sein. Das müssen wir wirklich abtöten, das müssen wir abschneiden. Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Und Götzendienst ist Gott ein Greuel. Geld ist gut, Geld ist okay. Gott ist nicht gegen Geld. Und Gott ist auch nicht dagegen, dass es uns materiell gut geht. Aber das Geld darf nicht zu unserem Herrscher werden. Geld ist ein guter Diener, aber ein ganz schlechter Herrscher. Wenn Geld uns beherrscht, dann sind wir ihm wirklich ausgeliefert. Und das ist nicht nur ein Problem von Vermögenden, sondern das kann auch genauso ein Problem sein von Leuten, die wenig Geld haben. Weil wer wenig Geld hat, ist vielleicht noch viel mehr fokussiert darauf, dass er den letzten Euro noch irgendwie Gewinn bringt, macht und dass ihn das beherrscht. Oder auch eben dieser Mangelgedanke, dass es nie reicht. Dann kann auch da Geld ein Götze werden. Wer so lebt, den wird Gottes schrecklicher Zorn treffen. Das ist ein heftiger Satz. Also wer so lebt, wer diesen Leidenschaften nachjagt und vor allen Dingen wer die Finanzen wie einen Götzen behandelt, wer so lebt, lebt, den wird Gottes schrecklicher Zorn treffen. Früher, als euer Leben noch von dieser Welt geprägt war, habt ihr euch so verhalten. Doch jetzt ist es an der Zeit, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung und schmutziges Reden aufzugeben. Da kommt jetzt eine ganze Aufzählung von Emotionen und den Folgen daraus. Ärger. Ja, aber wir ärgern uns doch noch immer wieder. Aber was machen wir damit? Natürlich gibt es Dinge, die uns ärgern, aber der Ärger darf uns nicht bestimmen. Jesus hat gesagt, wir dürfen alle Lasten zu ihm bringen und sollen das. Also wenn irgendwas ist und ich ärgere mich, dann ist das neue Leben nicht mehr, dass ich meinem Ärger jetzt den freien Lauf lasse und dann nicht nur eine Emotion ist, sondern auch noch Taten folgen, sondern ich gehe mit meinem Ärger zu Jesus. Ich sage, guck mal, das war aber gerade richtig gemein, was der und der gemacht hat. Und ich gebe das ab. Ich gebe auch mein Recht ab, beleidigt zu sein oder auf Rache oder so. Also das müssen wir wirklich loslassen. Zorn, das kommt dann davon, ne? Das ist eine Folge vom Ärger. Zuerst sind wir sauer und dann werden wir wütend. Dann kommt Zorn und dann werden wir unbeherrscht. Dann machen wir Sachen, dann machen wir vielleicht was kaputt oder schreien Leute an oder haben uns beim Autofahren oft nicht im Griff. Das sieht man immer wieder, dass Leute so sich über irgendwas ärgern, dann mit quietschenden Reifen losfahren. Eine andere Sache ist dann Verleumdung und schmutziges Reden. Da geht es eher darum, was wir an Worten rauslassen über andere. Verleumdung geht überhaupt nicht, indem wir andere in schlechtes Licht stellen und noch, verleumden ist auch was mit Falschsagen, also auch Lüge, über andere schlecht reden, schmutziges Reden. Doch jetzt ist es an der Zeit, diese Dinge aufzugeben. Wenn du jetzt Jesus nachfolgen willst, dann musst du diese Dinge wirklich loslassen. Belügt einander nicht, denn ihr habt eure alte, verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt. Lügen gehört nicht mehr zu uns. Untereinander lügen wir nicht und wir lügen auch generell nicht. Und Lügen ist nicht nur zu sagen, ich war da nicht, obwohl ich da war, sondern Lügen ist auch zum Beispiel, wenn wir Sachen in die Steuererklärung mit reinnehmen, die nicht so waren, gefakte Belege, oder falsche Angaben machen, wenn wir was verschweigen. Lügen ist auch, wenn wir Geld vom Sozialamt kriegen und wir kriegen so noch irgendwo Geld her, durch Geschenke oder sonst wie was, oder wir arbeiten noch irgendwo heimlich und wir geben das nicht an. Das ist auch Lügen, weil da verschweigen wir was. Das ist nicht in der Wahrheit sein. Ja, oder ja, wenn wir Arbeitslosengeld beziehen und haben noch irgendwo so einen schwarzen Job dabei, das ist alles in diesem Bereich der Lüge. Das gehört nicht zum Leben eines Christen. Das ist die alte, verdorbene Natur, das macht die Welt, das sehen wir auch überall, das wird auch überall so mit Augen zugedrückt gebilligt, weil es ja alle machen, aber wir sind ja rausgerettet aus der Welt. Wir haben ein neues Leben in Jesus und wir müssen jetzt in allen Bereichen wirklich in das neue Leben reingehen, wenn wir noch nicht sind. So. Gott erneuert sie, die alte Natur, sodass man erkennen kann, wie sie dem Bilde ihres Schöpfers gleicht, weil wir sind eigentlich nach einem ganz anderen Bilde gemacht. Gott möchte uns wieder dahin zurückbringen für das, was er gemacht hat, in dieses reine, echte, ehrliche, ihm wohlgefällige. Und das ist eigentlich unsere Natur. Das andere ist eine Folge der Sünde, weil ja Sünde einfach die Welt beherrscht. Aber eigentlich hat Gott uns anders gemacht. Er möchte, dass wir wieder in sein Ebenbild zurückkommen und diese ganzen Dinge nicht mehr an uns dran sind und nicht mehr zu uns gehören. Es kommt in diesem neuen Leben nicht darauf an, ob ihr Jude oder Grieche, beschnitten oder unbeschnitten seid, ob euer Volk zivilisiert ist oder primitiv ist, ob ihr versklavt oder frei seid, sondern es kommt in allem nur auf Christus an und darauf, dass er in uns lebt. Und das ist das, was den Unterschied macht. Lebt Jesus in mir, lebe ich in ihm, dann ist es egal, ob ich ein Abitur habe oder ob ich nur 3 Schulklassen besucht habe, dann ist es egal, ob ich frei bin oder unfrei. Dann ist es auch egal, aus welchem Land ich komme. Ich bin dann nicht mehr Deutsche oder Engländer oder Franzose oder Afrikaner oder alles andere auch, sondern ich bin dann Himmelsbürger. Und das ist auch, was wir alle sind. Und dann sind wir auch alle gleich in Jesus. Also auch da müssen wir uns reflektieren, ob wir da noch so ein Standesdunkeldenken vielleicht haben oder sehr national patriotisch eingestellt sind. Das ist alles nicht mehr das, was zu unserem Leben dazugehört. Es kommt einzig und allein auf Christus an, der in uns lebt. Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voller Mitgefühl und Erbarmen. Jetzt kommen die neuen Charakterzüge. Voller Mitgefühl und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Das hört sich ganz anders an als Wut und Zorn und Ärger und Ungehaltensein. Ne? Also die neue Schöpfung ist voller Mitleid und Erbarmen. Das heißt, wir gucken nicht mehr auf uns, sondern wir versetzen uns mal in unser Gegenüber hinein, wenn da irgendwas schief läuft. Haben Mitgefühl, Mitleid und Erbarmen, sind freundlich, demütig. Demütig heißt, der andere ist wichtig und ich stelle mich dem hinten an. Sanftheit und Geduld, das muss ich nicht erklären. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Das ist auch wichtig. Jesus hat uns alles vergeben und ist sehr nachsichtig mit uns, sonst hätte er uns nicht dieses Angebot gemacht, in das neue Leben zu kommen durch sein Blut. Er hat jeden Fehler, den wir ihm bekennen, vergeben. Und genauso sind wir auch gefordert, denen vergeben, die uns gekränkt haben. Wie oft ist man beleidigt, weil einer was gesagt hat oder mich vielleicht nicht so behandelt hat, wie ich denke, wie ich es verdient habe. Ich bin nicht eingeladen worden, ich bin nicht gefragt worden. Da ist man ganz schnell gekränkt und beleidigt, aber da haben wir kein Recht mehr drauf. Wenn wir in einer demütigen Haltung sind, dann können wir alle diese Dinge nachsehen. Und wenn wir unseren Wert in Jesus haben, ist es auch gar nicht mehr so wichtig, was andere Leute über uns denken und wie sie uns behandeln, weil wir ja wissen, dass wir unendlich kostbar sind, weil Jesus sich mit allem gegeben hat für uns. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das ist ein No-Go, wenn man nicht vergeben kann. Das passt nicht zum Christen, weil Jesus hat uns vergeben und das ist echt eine Pflicht von uns. Aber, jetzt kommt das Wichtigste, aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Das Ganze macht nur Sinn, wenn wir das auch mit der echten Liebe machen. Sonst ist es Werkegerechtigkeit, dann ist es Religion, religiös. Das Wichtigste ist die Liebe. Wenn die Liebe nicht da ist, dann streck dich erstmal danach aus und das andere kommt dann. Aber ohne Liebe ist das alles nichts. Es gab mal früher so Cartoons mit ohne Liebe ist alles doof. Ne? Kennt ihr die noch? Das waren so schwarz-weiß war das mit so einem Herzchen. Ohne Liebe ist alles doof. Und dann gibt es da ganz viele verschiedene Varianten von, ne? Was alles ohne Liebe doof ist. Und das ist genau das hier auch. Also wenn wir diese Liebe nicht haben, dann ist das alles nur Lärm und Krach. Ja, das Band, das uns verbindet, ist die Liebe. Das ist auch das, was die ganzen Hürden und Grenzen und Unterschiedlichkeiten überwinden kann. Das geht nur über die Liebe, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Und eure Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr alle berufen, in Frieden miteinander zu leben. Und seid immer dankbar. Danken schützt vor Wanken, das ist ganz wichtig. Nehmt diesen Frieden an in eure Herzen und seid immer dankbar. Gebt den Worten von Christus viel Raum in eurem Herzen. Das ist auch wieder die Wahrheiten aus der Bibel. Lasst die wirklich lebendig sein in uns. Die müssen ganz viel Raum in uns kriegen. Die müssen wirklich unser Denken auch erneuern und durchfluten, dass wir ja so wirklich im Wort Gottes auch leben und uns bewegen. So denken, so sprechen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Das hat auch viel damit zu tun, wie wir miteinander umgehen außerhalb vom Gottesdienst und außerhalb von der Gemeinde. Wir können sonntags hier hinkommen und sind hier die fromme Gruppe und unter der Woche leben wir so, wie wir früher gelebt haben oder wie die Menschen ohne Jesus leben. Und so reden wir dann auch miteinander. Dann sind halt die weltlichen Dinge vorneweg. Aber hier ist wirklich auch der Appell, dass wir seine Worte weise gebrauchen, um miteinander da auch im Alltag drin unterwegs zu sein, uns einander zu lehren, zu ermahnen, zu ermutigen und so weiter. Also den anderen auch damit zu dienen. Singt von Gnade erfüllt aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder für Gott. Das heißt, das Herz geht davon über, der Mund geht davon über, was das Herz füllt. Das ist die Gnade, die wir haben, und wir haben immer Lieder im Herzen, Lobgesänge, geistliche Lieder, Psalmen, dass das wirklich so rund um die Uhr in uns ist. Also als ich die Fülle im Heiligen Geist gekriegt habe, habe ich an einer Stelle wirklich auch eine Veränderung gemerkt. Das war, dass ich jetzt immer irgendwie ein Lobpreislied in meinen Gedanken habe. Wenn ich nachts wach werde, dann habe ich ein Lied. Manchmal summe ich das dann so leise, dann schlafe ich wieder dabei ein, dann werde ich mit dem anderen wach. Manchmal sonntags morgens werden Harald und ich wach. Wir haben jeder so ein Lied und dann kommt das Lied hier oft auch mit in unser Programm noch rein. Und das ist das, wenn man so wirklich in diesen damit einschläft und damit wach wird, dann ist Lobpreis in uns. Dann ist unser Herz erfüllt, dann ist unser Geist, denke ich, der ist auch die ganze Nacht in der Anbetung, auch wenn wir schlafen. Es kommt natürlich immer darauf an, womit fülle ich den Geist. Wenn ich jetzt Tatort gucke oder mir irgendwelche Rockmusik anhöre, dann werde ich wahrscheinlich nachts mit sowas wach. Aber wenn ich mich mit Lobpreis auseinandersetze, mit Jesus, mit seinem Wort, dann habe ich auch das, dann ist auch nachher das andere immer weniger. Und das ist so ein tolles Erleben, wenn man das so hat. Also das möchte ich überhaupt nicht mehr missen. So, ich mache mal weiter. Und alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, den Vater, danken sollt. Also es geht immer um Jesus. So, jetzt geht's weiter. Ganz praktisch dieser Abschnitt Anweisung für Familien. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es für Menschen angemessen ist, die dem Herrn gehören. Unterordnung hört sich gar nicht so geschmeidig an, ne? Unterordnung ist in unserer Kultur nicht gern gesehen, also ist fremd. Speziell durch die Emanzipation, die vor einigen Jahrzehnten hier das Land durchsäuert hat, ist Unterordnung überhaupt nicht mehr in, Selbstverwirklichung ist in. Und in unseren Ohren klingt das Wort Unterordnung ja so wie so ein Relikt aus alten Zeiten. Das hat was mit Schwäche, nicht können zu tun und kommt auch so wie aus der Sklaverei, wird es angesehen. Und macht eigentlich in dem heutigen Leben keinen Sinn. Es mag in einer anderen Welt oder für eine andere Zeit nötig gewesen sein, aber heute sind wir selbstbestimmt. Und da merken wir auch schon, selbstbestimmt ist nicht gottbestimmt, ne, wo das herkommt. Das ist also wirklich auch ein Zeitgeist, ein böser Geist, der nichts mit dem Geist Gottes zu tun hat. Also Unterordnung macht durchaus Sinn und ist auch ein biblisches Prinzip. Unterordnung ist ein Thema in der ganzen Schrift. Unterwerfung unter Gott vor allen Dingen, unter seinem Wort, sich also wirklich unter sein Wort auch unterstellen, unter Leitern auch, Pastoren und Leiter. Für Frauen unter Ehemänner, für Arbeitende unter Arbeitgeber und auch wir untereinander. Das ist, wie die Bibel das uns zeigt. Also überlegt mal, was es bedeutet, wenn ich mich den ganzen Tag Christus untertan gebe oder unterwerfe. Ich den ganzen Tag Christus sein Untertan bin. Und wenn du das tust, fragst du dich, würdest du jemals so zu dem Herrn reden oder den Herrn so behandeln, wie du andere behandelst? Zum Beispiel deinen Mann, deine Frau, deine Geschwister, deine Eltern. Das hat alles was mit Jesus Ehren zu tun. Wenn wir wirklich so, können wir mal die Woche angehen, bewusst so in allem, was wir tun, uns Jesus unterwerfen. Da werden wir ganz anders mit unseren Mitmenschen umgehen. Da werdet ihr eine Veränderung merken. Ihr Männer, liebt eure Frauen und behandelt sie nicht grob. Und da gibt es eine Querstelle im Epheser 5. Ordnet euch aus Achtung von Christus bereitwillig einander unter. Also Männer den Frauen, Frauen den Männern, bereitwillig. Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet, so wie wir uns Jesus unterordnen. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. für die er sein Leben gab, um sie zu retten. Das ist der Knackpunkt. Christus ist das Haupt der Gemeinde, er ist hier der Chef. Und das nicht deswegen, weil er ein Despot ist und ein Herrscher, sondern weil er sich für uns hingegeben hat, um uns zu retten. Und so wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollt ihr Ehefrauen euch auch euren Männern in allem unterordnen. Ne? Und Jesus ordnen wir uns gerne unter, weil er ist Chef, weil er sich hingegeben hat, weil er sich gedemütigt hat. Das müsst ihr mal überlegen, er ist Sohn Gottes, er war in der Herrlichkeit beim Vater. Und der Vater hat gesagt, du musst Mensch werden, du musst diesen ganz harten Weg gehen, du musst für diese ganzen verdorbenen Menschen sterben, damit sie erlöst werden. Und Jesus hat das gemacht, also er ist wirklich aus der Herrlichkeit Gottes rausgegangen, in diesen Stall und da Kind geworden, Mensch geworden und hat 33 Jahre dieses elende Leben quasi gelebt als Mensch, hat viel Verachtung und Spott und alles Mögliche abbekommen und hat das alles gemacht wegen dir, wegen mir, wegen uns. Und deswegen ist er das Haupt der Gemeinde, weil er sich so hingegeben hat für uns. Und genau so soll, wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollen wir Ehefrauen uns auch unter unseren Männern unterordnen. Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und das Wort Gottes. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzel oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Das ist das, warum Jesus das getan hat. Wir sind seine Braut als Gemeinde. Und er möchte, dass wir rein sind. Ich habe vorhin am Anfang ja schon gesagt, was alles weg muss bei uns. Ne? Dieser ganze Morast aus dem alten Leben muss weg. Das verherrlicht nicht Jesus. Wir sind seine Gemeinde ohne Flecken und Runzel. Und wir wollen heilig und makellos sein. Dann geht es noch weiter an die Kinder. Das mache ich kurz. Ihr Kinder, gehorcht den Eltern in allem, denn das freut den Herrn. Ihr Väter, seid nicht ungerecht gegen eure Kinder, sonst verlieren sie den Mut. Ne, also das ist eigentlich von selbst sich erklärt. Man lässt natürlich nicht seine Wut an den Kindern aus oder wenn man einen schlechten Tag hatte, dass man jetzt mit denen so ist, sondern es sind auch Geschöpfe, es sind Leihgaben Gottes an uns und wir sollen sie auch entsprechend vorsichtig auch behandeln. Es sind zerbrechliche Gefäße, die kleinen Kinderseelen. Und dann in 22 geht es um Sklaven. Da habe ich mal in Klammern geschrieben, für mich gleich Arbeitnehmer. Manch einer arbeitet in Verhältnissen, das kommt schon dem Sklaventum ganz schön nahe, aber grundsätzlich geht es hier erstmal ums Dienen, also Arbeiten für jemanden. Ihr Sklaven, gehorcht euren weltlichen Herren in allem, was ihr tut. Verrichtet eure Arbeit immer sorgfältig, nicht nur dann, wenn sie euch beobachten. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Wie arbeite ich, wenn keiner zuguckt? Wie treu bin ich bei meiner Arbeit? Daddel ich dann auf dem Handy rum? Mache ich Privatgespräche? Nehme ich den Tacker mit aus dem Büro? Oder bediene ich mich da an der Kasse? Oder mache ich wirklich das als wird der Chef direkt vor mir stehen und mir auf die Finger gucken. Weil vertut euch nicht, der Herr sieht es. Ne? Und wir tun das Gott zur Ehre. Verrichtet eure Arbeit also immer sorgfältig, nicht nur dann, wenn man euch beobachtet. Wir müssen die besten Mitarbeiter in der Firma sein. Wir müssen herausstechen, weil wir einen ganz anderen Anspruch haben. Wir machen es nicht für den Chef und für die Firma, wir machen es direkt für den Herrn. Gehorcht ihnen bereitwillig, weil ihr Furcht vor Gott habt. Da steht es auch. Ne? Also wir arbeiten für Gott. Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Und zum Arbeiten gibt es auch in der Bibel nochmal an einer anderen Stelle auch nochmal einen Hinweis. Es ist nämlich auch wichtig, dass wir arbeiten. Im Thessalonicher Brief steht, denn auch als wir bei euch waren, haben wir euch erklärt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnen wird. Dient dem Herrn Jesus Christus. Wenn ihr jedoch Unrecht tut, werdet ihr auch die Folgen tragen müssen, denn Gott bevorzugt niemanden. Also es gibt auch eine Belohnung in der Treue, aber es ist auch ganz klar erklärt, wer arbeiten kann, der soll auch wirklich arbeiten gehen und sich einbringen und Gott damit dienen, die Ehre geben. Und das ist ein Zeugnis auch. Ja? Wenn jemand arbeiten geht und ist zuverlässig und treu, der wird auch befördert. Und das verherrlicht Gott und das gibt dir auch wieder Möglichkeiten, über deinen Glauben zu reden mit deinem Vorgesetzten. Also, ich mache mal zum Ende. Es sind jetzt viele Lebensbereiche angesprochen worden, wie wir in der Familie miteinander umgehen, wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen, wie wir mit der Arbeit umgehen, mit dem Geld. Zum Geld gehört übrigens auch der Zehnte in die Gemeinde. Also wer wirklich Jesus nachfolgt, der sollte auch mal überprüfen, ob er Gott auch in den Finanzen vertraut und ob er wirklich auch 10% gerne freiwillig und regelmäßig ins Reich Gottes gibt. 10% ist ganz einfach, von 100 Euro 10. Wenn du 100 Euro hast, gibst du 10 in die Kollekte oder überweist die aufs Gemeindekonto. Wenn du 1.000 hast, sind es 100 und so weiter. Also es ist auch für jeden das Gleiche. Für jemanden, der viel verdient, ist es dann eine riesengroße Summe. Und für jemanden, der wenig hat, ist es die Herausforderung, Gott zu vertrauen, dass man mit den 90% klarkommt. Und das ist tatsächlich so, weil es Gott ehrt, wenn wir ihm vertrauen mit unserem Geld. Und wir sagen, das ist eine Menge, 10%, und ich habe wenig. Aber Gott wird dir Gelegenheiten geben, wie du mit den 90% mehr machst und mehr schaffst und mehr kaufen kannst, als wenn du 100% allein und ohne ihn verwaltest. Dann kommen so Sachen raus, wie für 4 Euro so einen Ständer zu kriegen zum Beispiel. Oder man kriegt was geschenkt. Die Sachen gehen nicht kaputt. Also es gibt ganz viel, was ich weiß, was ich erlebt habe, was ich auch von anderen gehört habe, wenn man anfängt, mit dem Zehnten in die Gemeinde zu geben und nicht aus dem Religiösen heraus, weil ich denke, Gott will das so, sondern weil ich eine Freiheit in mir dafür habe und das entwickle. Also wirklich zu sagen, du bist mein Herr. Und wenn es in deinem Wort steht und wenn du es verheißen hast, dass du treu bist, dann will ich das glauben und dann will ich das auch ausprobieren. Und dann werdet ihr das auch erleben. Das wird auch dann wieder Zeugnisse freisetzen hier. Also das zum Thema Geld. Der Umgang mit der Wahrheit in jedem Bereich. Mit Vergebung. Der Umgang mit dem Leben in Frieden mit jedermann. Wir sollen mit jedermann Frieden halten. Es kann nicht sein, dass wir Streit haben dauernd mit irgendwelchen, dass wir vor Gericht ziehen mit unseren Nachbarn, dass wir Leute haben, denen wir aus dem Weg gehen, wo wir sagen, die sind für uns durch oder so und schon gar nicht in der Gemeinde. Wir müssen, was bis an uns liegt, steht in der Bibel, Frieden halten mit jedermann. Also auf unser Recht da pochen und beleidigt sein, dafür sind wir gestorben, das ist nicht mehr. Der Umgang mit der Moral, ne, da gehört natürlich auch der ganze sexuelle Bereich zu, Pornografie, Fremdgehen, Sexualität außerhalb der Ehe oder vor der Ehe, das gehört alles zur Welt und das gehört nicht zu Kindern Gottes. Und der Umgang mit dem Wort Gottes sowieso. So, also ein jeder prüfe sich, durchleuchte sein Leben, ich mich auch, es gilt uns allen, wir sind alle auf dem Weg und ja, wenn ihr euch da an der einen oder anderen Stelle wiedererkannt habt, wo es noch nicht so ist, da gibt es eine gute Nachricht. Wir können Buße tun, können das zum Thron Gottes bringen und wir empfangen Vergebung. Und Buße tun hat auch mit Umkehren zu tun. In der Offenbarung steht ein Satz, Offenbarung 2, Vers 5, erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Kehre wieder zu mir zurück und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Kehre um. Und hier geht es auch wieder um die erste Liebe. Jesus ist unsere erste Liebe, weil er hat uns zuerst geliebt. Und wenn wir weiterleben wie die Menschen ohne Jesus, dann haben wir uns weit von dieser Liebe entfernt. Und Jesus fordert uns auf, kehre wieder zu mir zurück und an den Anfang. Wenn du das nicht tust, wenn du dich nicht änderst, werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz unter den Gemeinden wegnehmen. Also es ist auch ein gefährliches Spiel, wenn wir das nicht ernst nehmen. Jesus hat es alles gekostet, mich zu befreien und dich zu befreien. Wir können da nicht mitspielen. wenn uns das ernst ist und wir sagen, ich erkenne, dass Jesus für mich gestorben ist und ich will ihm nachfolgen, dann müssen wir wirklich unser Leben ändern. Da müssen wir umkehren, da müssen wir neue Wege gehen, da müssen wir einen Herrschaftswechsel vornehmen. Wir können nicht das Kreuz für uns in Anspruch nehmen und all die Segnungen und im Gegenzug nicht Jesus als Herrn nehmen, weil das wäre genau das, wenn wir weitermachen wie bisher, dann sitzt das Ego auf dem Thron, dann sitzt mein verdorbener Mensch, mein verdorbener Charakter bestimmt dann mein Denken, mein Reden, mein Handeln, mein Tun, sondern Jesus ist dann der Herr. Und so sind wir auch seine Sklaven, aber er ist ein guter Herr. Und ich frage dich heute Morgen, willst du ihm folgen? Willst du jemand sein, der von ihm gehört hat und der ihn kennt? Oder willst du jemand sein, der ihm gehört, der ihm nachfolgt? Das muss jeder für sich selber klar haben. Lass uns mal einen Moment still werden, unser Leben reflektieren. Das ist eine Entscheidung, die uns alles kostet. Aber dafür ist Jesus in die Welt gekommen. Es macht auch keinen Sinn, Weihnachten zu feiern, wenn wir zu all diesen Dingen kein Ja haben. Dann brauchen wir kein Christkind, dann brauchen wir kein Baby-Jesus, weil das ist es nicht. Er ist der Retter. Er ist gekommen, um uns aus der Sklaverei der Sünde zu erlösen und um uns frei zu machen. Wenn du das jetzt alles überlegst und bist bereit, den Preis zu zahlen, dann sag ihm das, dann tu Buße, kehr um. Lass sein Licht in diese Bereiche hineinscheinen, die du bisher im Verborgenen, im Stillen und in der Selbstverwaltung gehabt hast. Er wartet, er vergibt gerne. Jesus rechnet es uns nicht an und wenn wir in allen Bereichen schuldig sind und wir kommen zu ihm, dann kriegen wir Freispruch bei ihm. Aber wenn wir es nicht tun, müssen wir mit den Folgen leben. Schon jetzt und hier und vor allen Dingen auch in der Ewigkeit. Amen.